Ganzohr 2017. Das jährliche Treffen der Wissens- und Wissenschaftspodcasterinnen fand dieses Jahr an der Universität Innsbruck in Österreich statt. Die zweitägige Veranstaltung bestand aus Vorträgen und einem Barcamp-Teil. Die Vorträge wurden dieses Jahr aufgezeichnet. Wir hören jetzt Sebastian Ritterbusch vom Karlsruher Institut für Technologie mit seinem Vortrag Podcasts als Teil von Drittmittelprojekten. Weitere Infos und die Slides zu diesem Vortrag finden sich auf wissenschaftspodcasts.de.
Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, euch etwas aus meiner Arbeitswelt zu erzählen. Und meine allererste Frage an euch, wer von euch ist oder hat mit Drittmitteln zu tun oder ist in einem Drittmittelprojekt oder wird durch Drittmittel bezahlt? Okay. Du auch? Okay. Das stimmt. Ach ja. Ja, stimmt, das machen wir ja sogar zusammen. Also gut, das sind jetzt nicht so viele. Was ich jetzt etwas überraschend finde, weil eigentlich Drittmittel ein Bereich ist, mit dem man wirklich sehr, sehr viel an Forschungseinrichtungen machen kann und auch ja, sehr viel Personal damit einstellen kann. Deswegen hatte ich gedacht, ein paar wären noch mehr dabei. Aber die darauf anschließende Frage ist eigentlich, bei ihr weiß ich es, habt ihr denn schon mal an einem Antrag mitgearbeitet? Deine Professoren?
Genau. Also meine Professoren, die das quasi sozusagen in der Antragsphase hilft, das erkennt.
Also einfach mal für die Aufnahme. Wir haben also drei Personen hier, die schon mal mit Drittmitteln zu tun gehabt haben. Und eine Person hat zumindest Anträge mitgeschrieben und zufälligerweise das auch mit mir. Und zwei arbeiten zumindest so halbwegs auf Drittmittelstellen. Und deswegen wird dann für euch doch einiges etwas neu sein. Ich habe gerade schon gesagt, es ist sehr schön, dass man mit Drittmitteln auch Dinge an Forschungseinrichtungen tun kann und Universitäten tun kann oder mit Universitäten tun kann, die sonst im herkömmlichen Kanon nicht vorhanden sind. Man muss sich aber einen Wettbewerb stellen. Man muss einfach auch eine Ausschreibung finden, die für einen passt. Und dann muss man auch eine gute Idee haben, wo dann nachher ein Geldgeber oder ein Team von Juroren sagt, ja, das ist ein Antrag von 30, vielleicht so einer oder zwei oder fünf, die eine Förderung bekommen und dementsprechend das umsetzen können, was sie wollen. Und vor einigen Jahren, es war auf Ganzohr, hatte ich schon den Vorschlag gemacht, ja, wir reden immer davon, wie soll man denn Podcasts finanzieren, wie soll man denn überhaupt die Zeit dafür aufbringen können und wie kann man Geräte beschaffen. Damals hatte ich vorgeschlagen, ja, Drittmittel, das ist eine ganz einfache Methode, weil Sachmittel dort mit hineinzunehmen ins Projekt ist wirklich ein sehr kleines Problem und aber auch Arbeitszeit dafür vorzusehen, das ist rein etwas, was man hineindefinieren muss. Wobei hineindefinieren jetzt nicht einfach so bedeutet, ich schreibe da was hin und ich kriege was dafür. Nein, das muss schon Sinn und Zweck haben. Aber wenn wir uns Gedanken machen, wofür sind Podcasts da, wofür sind Wissenschaftspodcasts da, dann haben wir genau diese Gedanken schon geführt. Und wir haben die Idee, warum wir diese Podcasts einsetzen wollen und wie wir sie in Projekte einsetzen können. Und in dem Vortrag möchte ich euch jetzt ein wenig umherführen. Oh, jetzt bin ich ein zu weit. Und zwar möchte ich euch sozusagen eine Geschichte in vier Teilen erzählen. Das ist so ganz in der Art des Storytellings, aber ich muss euch enttäuschen. So spannend wie ein Storytelling wird es hier nicht. Aber damit ihr schon mal vorher wisst, was auf euch zukommt, ich möchte erstmal eine kleine Vorstellung machen über Dinge, die ich teilweise mitgemacht habe, dann aber auch genau das Drittmittelprojekt, über das ich sprechen möchte, dann der Ansatz der Wissenschaftskommunikation in Drittmittelprojekten allgemein und was vielleicht anders gesehen werden könnte oder was vielleicht problematisch an den bisherigen Ansätzen ist, dann eine Betrachtung der verschiedenen Gruppen und Beteiligten, die eigentlich in so eine Antragssache mit hineinspielen, die man berücksichtigen muss, von denen wir viele auch hier am Tisch sitzen haben, sich betroffen fühlen sollten bei dem Thema. Und letztlich ein kleines Fazit von mir, das ist eigentlich Lessons Learned und diejenigen, die jetzt auch bei einem GRK, also Graduiertenkolleg stehen oder DFG-Mittel haben, was die dann vielleicht machen können. Aber das nur sehr kurz. Ja, Vorstellung. Die meisten von euch kennen mich ja schon. Wir haben ja auch schon die Vorstellungsrunde gemacht. Ich bin sozusagen der Juniorpartner, sage ich immer so gern, im Modellansatz-Podcast. Ich sage auch Juniorpartner, weil ich nur Partner bin. Irgendwie gab es auch schon ein Missverständnis, ich sei an der Uni angestellt. Nein, ich bin extern. Schon seit vielen Jahren arbeite ich in einem Softwareunternehmen oder Beratungsunternehmen. Und es ist mir aber eine Freude, die Fakultät für Mathematik und natürlich Gudrun in diesem Podcast unterstützen zu können. Denn das haben wir angefangen und man muss auch sagen, rein aus persönlicher Initiative. Wir wurden nicht dafür ausgewählt, das zu tun. Das ist nicht etwas, was wir beruflich machen sollten. Nein, so wie die Wissenschaftspodcast-Seite, das haben wir erstmal mit unserer Freizeit angefangen und uns wirklich ins kalte Wasser begeben und inzwischen haben wir die volle Unterstützung. Da kommt gerade eine Frage. Ja, die Frage ist, wie vereinbare ich den Modellansatz-Podcast mit meinem normalen Job? Ja, wenn ich Gespräche führe, dann lege ich die typischerweise in die Nachtstunden oder ans Wochenende. Ich frage dann, kann ich dich besuchen oder kommst du zu mir? Und dementsprechend wird das einfach in die Freizeit gelegt, weil alles andere wäre natürlich nicht möglich, weil es hat nichts mit meinem Job zu tun. Man muss aber auch sagen, dieser Podcast ist eine Herzensangelegenheit für mich. Das ist eine wunderschöne Sache, dass man über Mathematik sprechen kann. Ich bin Mathematiker und ich finde es ganz wichtig, auch zu erzählen, was es alles für tolle Dinge in der Mathematik gibt, weil das ist der Grund, warum es den Podcast gibt. Wir fanden das schlicht unterrepräsentiert. Es gibt so viele tolle Themen, über die man in Mathematik sprechen kann. Dafür gibt es den Podcast. Sobald es jemand anderen gibt, der das auch macht, ich würde es mir gerne anhören, vielleicht müssen wir da gar nicht mehr so viel tun, aber wir haben immer wieder neue Ideen, was man mit dem Podcast machen kann und dementsprechend wird es sich wahrscheinlich immer weiterentwickeln. Also besonders Gudrun macht da wirklich viele neue Dinge und deswegen gibt es auch von Gudrun in der letzten Zeit natürlich viel mehr Folgen als von mir. Offensichtlich bin ich halt auch anderweitig gebunden. Ja, wir haben inzwischen 143 Folgen, die ganz Ohr sind, wenn sie im Oktober stattfinden, normalerweise zu unserem Geburtstag. Ja, diesmal ist die ganze Konferenz etwas früher, also sind wir noch nicht ein Jahr älter geworden. Die Längen unserer Podcasts bewegen sich seit neuestem zwischen 16 Minuten, das ist nämlich die aktuellste Folge, und 184 Minuten. Durchschnittlich haben wir 47 Minuten, wobei der Unterschied zwischen Gudrun und mir doch sehr, also schon erheblich ist. Gudrun macht es kurz und knackig, bei mir geht es da manchmal etwas mehr in die Tiefe, in die Länge, Tiefe. Tiefgang hat es bei Gudrun natürlich auch. Wir haben, das hatte ich gestern nachgeguckt, so rund 285.000 Downloads. Wir zählen komplett Downloads. Ich weiß, Podlove-Statistiken haben sich so ein paar statistische Finessen ausgedacht. Ich muss sagen, wer Statistiken immer noch weiter auswerten will, kann sich irgendwann auch verkünsteln. Gut, das hier würde auch einen Download zählen, wenn ich den von verschiedenen Maschinen herunterziehe. Insgesamt ist unser Podcast, pro Folge haben wir 1.000 bis 7.000 Hörer. Insgesamt ist unser Podcast jetzt 77 Stunden lang, also man braucht mehr als 3 Tage, 4 Tage, wenn man ihn komplett Tag und Nacht durchhören will. Und wenn man mal zusammenzählt, angenommen jeder hat sich den Podcast nur heruntergeladen und einmal angehört, nur einmal, dann sind wir jetzt schon über eine Generation alt, 26 Jahre. Zusammen mit dem, wo ist er? Mit eurem Podcast, mit dem Science Pie, haben wir die Ehre bekommen, Hochschulperle des Stifterverbands zu werden. Und ich muss sagen, das war eine ganz wundervolle Auszeichnung, die wir da bekommen haben. Hochschulperle des Monats natürlich, aber lässt auch der Stifterverband manchmal auf der Seite weg. So gesehen nehme ich mir auch die Freiheit, das hinzuschreiben. Ist aber ganz toll, diese Auszeichnung bekommen zu haben, weil die uns Tür und Tor geöffnet hat. Ich beschäftige mich aber in meiner Freizeit nicht nur mit Podcast, sondern auch mit Technik dahinter. Das kennen auch schon bestimmt viele von euch. Wenn man sozusagen Audio-Remastering machen will vom Podcast, da gibt es natürlich eine sehr angenehme Lösung, die das per Webservice und ähnliches zur Verfügung stellt. Ich arbeite eher so näher an der Maschine und die Open Source Podcast Audio Chain, die wurde von mir entwickelt, ermöglicht Leveling, Cross-Gating, man kann alles mögliche mit Intros und Outros und FX-Kanälen und wer 20-Kanal-Aufnahmen machen will, gerne, könnt ihr gerne tun. Das läuft auf der Linux, Mac und Windows. Wenn ihr aber nicht so gern mit der Kommandozeile rumhantieren wollt, nutzt die anderen Alternativen. Und das wird momentan auch gerade stark weiterentwickelt. Aber zur Nutzung kann ich jetzt mal sagen, im Jahre 2017 ist die komplette Republika jedes Video, das da irgendwann mal veröffentlicht wurde, durch OSPAC gelaufen, weil die andere Alternative schlicht nicht frei ist und für eine Konferenz, die sich gerade dem freien Wissen verschreibt und ja, der Sache der, des, sozusagen der, der Republika, der öffentlichen Sachen, da war es für die einfach klar, die wollten ein Tool benutzen, das einfach frei zugänglich ist. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, es hat mich aber viele schlaflose Nächte gekostet, weil sie teilweise sehr interessante Mikrofon-Setups hatten. Das zu mir, jetzt zum Projekt. Das Projekt, wo ich die Idee hatte, ja, warum sollte man nicht mal einen Podcast in ein Projekt hineinnehmen, ist ein ganz, ganz besonderes Projekt. Es ist ein Projekt in der Ausschreibung vom BMBF, Intelligente Mobilität, und handelt darum, den Menschen neue Methoden zur Hand zu geben, ja, in der Urbanität von morgen, im Verkehr von morgen, sich zurechtzufinden. Und wenn man diese Ausschreibung ganz genau liest, hat man zwar immer so den Eindruck, es geht so um Autothemen, um Navigation und alles Mögliche, aber es steht auch eine Passage drin, die heißt, es können auch Projekte eingereicht werden, die Menschen mit eingeschränkten Sinnen helfen können, sich in der urbanen Mobilität besser zurechtzufinden. Ja, irgendwie haben das gar nicht so viele gesehen. Mir war es aufgefallen und ich habe dann einen Professor gefragt, wäre das nicht eine Idee, dass wir dort einen Antrag dafür schreiben? Sozusagen wir als KMU und das KIT dazu. Dann kam noch eine weitere Firma hinzu, die Hilfsmittel herstellt, nämlich die Firma Papenmeier. Und wir haben den Antrag gestellt und zu einer, unserer großen Freude ist er mit sehr guten Noten durchgegangen. Und die Größenordnung ist, dass es über 3 Jahre Laufzeit ist. 3 Parteien sind dabei, das Karlsruher Institut für Technologie, die X-Point Informationssysteme GmbH und die Papenmeier GmbH. Und zwar beim KIT haben wir 3 Institute dabei. Das ist das Studienzentrum für Sehgeschädigte auf der einen Seite, dann das Labor Computer Vision and Human-Computer Interaction und als drittes das ITAS, das Institut für Technologiefolgenabschätzung und Systemanalyse. Das heißt, wir haben Unterstützung für Studierende dabei, wir haben Informatiker dabei, die sich mit KI und Bilderkennung auseinandersetzen und wir haben Soziologen dabei, die die gesellschaftlichen Auswirkungen so ein solches Projekts auch sich anschauen können. Wir haben also wirklich schon innerhalb des KITs eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Fachrichtungen dabei. Und letztlich ja, eine Firma, die sich um die Integration der ganzen Sachen kümmert, das ist die X-Point. Wir stellen nachher eine Software her, die diese ganzen verschiedenen Dinge zusammenführt. Und die Firma Papenmeier, die sich nochmal um besondere Mensch-Maschine-Interaktionen über Braillezeichen beschäftigt, weil es wäre auch sehr schön, wenn man Menschen, die vielleicht ja, nicht so gut hören können, auch über Tastsinn Informationen übermittelt werden können, was ein weiteres Medium ist, wie man ja, Menschen Informationen geben kann. Die Idee, ja, in aller Kürze, es geht darum, wie können wir Menschen helfen, besser sich ja, im urbanen Umfeld zurechtzufinden. Und da muss man fragen, ja, was fehlt denn da, wenn man nicht so gut sehen kann oder gar nicht sehen kann? Ja, man weiß nicht, was um sich herum ist. Menschen, die blind sind, können sich in der Stadt sehr, sehr gut bewegen. Sie lernen das im Mobilitätstraining. Sie gehen ihre normalen Wege ab, aber trotzdem wissen sie nicht, ob sich was verändert hat. Und sie wissen auch nicht, was um sie herum ist, über das sie nicht informiert wurden. Und Kernpunkt des Antrags war eine Aussage von einem befreundeten Kollegen, der gesagt hat, ja, ich weiß, es gibt Parks, es gibt Städte. Ja, in Parks kann ich nicht reingehen in der Stadt, weil was soll ich da? Dort ist kein Gebäude, an dem ich mich langtasten kann und ich habe nichts, wonach ich mich orientieren kann. Und dann war ich etwas überrascht, so, Moment, die Daten sind doch alle da. Wir wissen doch im Park, wo die Wege sind. Wir wissen im Park, wo Bäume stehen, wo Bänke sind, wo Mülleimer sind. Und man sagt, ja, Bäume sind gut. Er macht Kurse für die Erkennung von Rinden an den Bäumen. Aber er muss immer jemand Sehendes mitnehmen, um ihn zu diesem Baum zu bringen. Und da war ich ein bisschen überrascht, so, ja, aber das steht doch alles in den offenen Geoinformationssystemen drin. Ja, aber er hat da keinen Zugriff drauf. Und die zweite Frage ist, dass das einfach nur in der Datenbank, zum Beispiel in der OSM oder im Katasteramt der Stadt Karlsruhe ist, wie vermittelt man, wo man lang geht? Ja, und da sind wir plötzlich in einem riesigen Gebiet, das ist die Vermittlung zum Menschen, zum Beispiel über Akustik, über Töne, über Sprache. Und dann das nächste Bereich ist natürlich, wir haben Computer Vision dabei, können wir nicht vielleicht auch Kameras benutzen, die den Menschen helfen, den Bereich außerhalb des Blindenstocks zu erfassen und Informationen darüber zu vermitteln? Gleiches Problem wieder, wie mache ich das? Wie kann ich ein, hier, ich sehe euch hier, ich sehe 20 Personen. Was soll er dann sagen? 90 Grad, eine Person weiblich. 89 Grad, eine Person männlich, Kopfhörer auf. Nächste Person, Lothar. Sehr aufmerksam lächelnd, aber ich meine, da wird er gar nicht fertig werden. Da muss man sich sehr genau überlegen, wie kann man das tatsächlich vermitteln, dass jetzt eigentlich die wichtige Information ist, du hast 3 Meter freien Platz vor dir. Da ist eigentlich egal, dass sie jetzt gerade lächeln, weil in der urbanen Mobilität und der Sicherheit der Bewegung ist nur wichtig, wo ist Platz, wo ist Gefahr. Trotzdem muss ein System erkennen, ob da Fahrräder sind, ob da Autos sind, weil von denen ganz unterschiedliches Gefahrenpotenzial herauskommt. Und das wird versucht mit der Computer Vision zu erkennen. Und am Ende geht es darum, das alles auf ein Smartphone zu bringen. Also nicht alle Erkennung, aber am Ende zu sagen, das Smartphone ist der Taschencomputer, den wir mit uns rumtragen, der auch sehr stark von Blinden benutzt wird, dem wir einfach die Möglichkeit geben müssen, diese Informationen der blinden Person mitzuteilen. Welches Medium? Sprache, Töne, Geräusche, da kann ich euch jetzt noch stundenlang drüber erzählen, ist genau Teil des Projekts, wie auch die Frage ist, wie kriege ich die Informationen dahin? Mein Job ist, hier dafür zu sorgen, dass diese Programmierung funktioniert. Und wenn ihr den Omega-Tau-Podcast gehört habt domainspezifischen Sprachen, dann kommt ihr schon sehr weit in die Richtung rein, was ich da unter anderem benutze. Ich finde das sehr schön, dass Markus da die ganzen Themen, die da in dem Projekt drin vorkommt, auch schon vorbereitet im Podcast. Gut. Eine Sache, ach ja, genau, hier wollte ich noch mein Team vorstellen. Wir haben also wirklich Forscher aus allen möglichen Richtungen und ganz speziell habe ich auch in dem Projekt die Aufgabe, das ganze Projekt zu koordinieren und zu leiten. Und eine ganz wichtige Sache ist natürlich, man muss miteinander reden. Und das haben wir in diesem Projekt so gelöst, dass wir wirklich wöchentlich miteinander reden, dass wir uns austauschen und zusätzlich nochmal bilateral miteinander sprechen, falls es nochmal weitere Fragestellungen gibt. Weil es ist ganz normal, dass in einem Projekt mal was anders läuft. Man muss dann einfach auch mal agieren und sagen, ich mache das so oder anders. Das ist natürlich jetzt in diesem Projekt, was so hoch aufgesetzt ist, kann man das wöchentlich machen, aber ansonsten ein Projekt, was nicht regelmäßig kommuniziert, das hat ein riesiges Problem. Und das ist mein Job. Das ist eins meiner Forschungsprojekte, die ich momentan mache. Das zweite mache ich mit der Gudrun zusammen. Außerdem halt noch Industrieprojekte. Das ist das, what I do for a living. Abgesehen, dass ich halt mathematische Methoden umsetze, programmiere und was weiß ich alles. Auf jeden Fall macht es sehr, sehr viel Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten. Nur einer gehört nicht dazu. Das ist dieser Mann dort. Das ist der Projektträger. Sozusagen die Person, die dafür verantwortlich ist, zu überprüfen für den Geldgeber, dass wir alles richtig machen. Und also soweit klappt auch da die Zusammenarbeit sehr gut und das freut mich sehr. Das Besondere, weswegen ich dieses Projekt vorstelle, ist, es gibt einen Podcast. Und das ist der Podcast Neues Terrain. Den mache ich zusammen mit Gerhard Jaworek, der auch auf der letzten Ganzohr da war. Hier vorne steht er, der in unserem Team mit drin ist und als blinder Informatiker auf der einen Seite natürlich die Fähigkeit hat, selbst mitzuarbeiten, auf der anderen Seite natürlich auch jemand ist, der unser Fachmann ist. Weil er wirklich selbst auch anderen Blinden hilft, sich zurechtzufinden und selbst natürlich die Situation extrem gut kennt. Und es ist fantastisch, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich mache mit ihm den Podcast auch zusammen. Bisher haben wir 9 Folgen und die Länge geht zwischen 3 Minuten und 169 Minuten. Die 3 Minuten war ja die Folge 0. Der Durchschnitt liegt bei 101 Minuten. Also man merkt so ein bisschen, die längeren Podcasts sind das hier. Die Downloadzahlen, die ich da jetzt hingeschrieben habe, sind schrecklich alt. Das war vor mehreren Monaten. Ich weiß gar nicht, wie es im Moment so aussieht. Das sind jetzt nicht so viele. 100 pro Folge ist gar nicht so viel. Es stört uns aber auch überhaupt nicht. Wenn ihr gleich seht, was wir damit wollen, werdet ihr das auch verstehen. In dem Podcast haben wir die Themen, dass wir darüber sprechen, was ist der Status quo? Was ist sozusagen die Themenstellung, warum wir uns damit beschäftigen? Was gibt es für Forschungsgebiete und Technik? Was gibt es für Publikationen, Veranstaltungen, die wir behandeln in dem Podcast? Gibt es Abschlussarbeiten, die in dem Bereich stattgefunden haben oder externe Experten, mit denen wir sprechen können? Das sind alles Dinge, die darin vorkommen. Und die Idee dazu, muss ich sagen, kam von einem Spiel, das ich unter iOS entdeckt habe, was so vollkommen aus dem Rahmen herausbricht. Es ist ein Spiel, was schwarz-weiß anfängt, mit nur Schrift auf dem Bildschirm, ich kann es euch später mal zeigen, und plötzlich, man weiß gar nicht, was mit einem passiert, man sitzt plötzlich ganz woanders und denkt gar nicht, dass dieses Spiel so explodieren kann. Nur wenn man das dann durchgespielt hat, Dann sitzt man da, was ist denn jetzt gerade passiert? Und da gibt es einen Audiokommentar zu diesem Spiel. Und ich dachte, das gibt es doch nicht. Da spricht der Autor des Spiels mit mir und erzählt mir, warum hat er dieses Spiel gemacht? Und ganz kleine Anekdote dabei, er hat dann auch besonders davon erzählt, dass es bestimmte Spieler gab, die den letzten Level nicht schaffen konnten. Und er hat nie verstanden, warum sie ihn nicht schaffen konnten. Das waren blinde Nutzer. Die konnten alles spielen bis zum letzten Level, wo plötzlich eine visuelle Information gebraucht wurde, die nicht als Akustik übermittelt wurde. Und er war vor den Kopf gestoßen, dass er das gar nicht erwartet, dass blinde Menschen sein Spiel spielen. Und das kam plötzlich als Audiokommentar nach dem Spiel raus. Und ich saß dort und dachte so, meine Herren, das muss es einfach geben. Wenn man etwas entwickelt, was Menschen nutzen können, dass man ihnen danach noch mitteilen kann, warum ist das denn das so gelaufen? Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist also, hier ein Projekt mit dem Podcast zu verbinden, Menschen, die es später nutzen, die Historie auch erleben zu lassen, wieso ist es dazu gekommen, und letztlich auch Trainingsinformationen zu liefern und Tutorials. Wie bediene ich das? Wie hört sich das an? Weil sobald man über Sonifikation spricht, und das ist ein ganz wichtiges Thema in unserem Podcast, in unserem Projekt, das muss man lernen. Ihr wisst, wenn ihr das Auto zurückfahrt, dann machen manche so, das ist sehr einfach. Kann man sehr schnell kapieren, aber sobald es komplexer wird von den Tönen, ist ein wenig Lernen erforderlich, und da ist natürlich das akustische Medium perfekt. So haben wir momentan ein paar Folgen drin, zum Beispiel, also alles, was ihr gerade gesehen habt an Themen, haben wir jetzt schon im Podcast drin gehabt, bis auf eins, oder sagen wir zwei, eins eigentlich, Publikationen. Gerade das, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Thema erarbeitet haben, was ideal ist, in einen Podcast reinzubringen, was wir im Modellansatz dauernd machen, irgendwie muss ich noch ein wenig mit meinen Kollegen und Kolleginnen dort nochmal reden, dass wir das auch mal machen in der Podcast-Folge. Also da kommt natürlich Publikationen bei raus, ist jetzt einfach noch nicht so der Fall. Es ist einfach ein Kuriosum, weil das normalerweise das Ideale ist, um im Podcast darüber zu sprechen. Denn das sind Dinge, die sind ausbereitet, die sind veröffentlicht, darüber kann man reden und man hat verdammt viel Stoff, über den man reden kann. Gerade im wissenschaftlichen Kontext wird eine Publikation gemacht, macht eine Podcast-Folge dazu, wo ihr erklärt, worum es geht. Und damit passiert nämlich noch was anderes. Eine Publikation wird vielleicht so einen ganz kleinen Teil gelesen und gehört oder mitbekommen. Wenn ihr eine Folge darüber macht, habt ihr plötzlich ein viel größeres Auditorium aus ganz anderen Wissenschaftsbereichen, die plötzlich mitkriegen, was da eigentlich abgeht. Natürlich, wie tief das nachher geht, muss man natürlich gucken, wie man es erklären kann. Aber man hat was zu veröffentlichen. Sehr schön ist die letzte Folge, die ist ganz außergewöhnlich. Da war ich an der Hochschule für Gestaltung und habe mit dem Leiter der Medienkunst Akustik gesprochen, denn an der Hochschule für Gestaltung beschäftigen sie sich mit Raumklang und mit Sonifikation. Exakt das, was wir auch nutzen wollen, um Menschen Informationen zu vermitteln. Und ich war in einem Raum gespickt mit Lautsprechern. Unfassbar. Also wer da reinhört, es gibt auch ein Soundbeispiel, wie sich das anhört. Leider nur Stereo und nicht mit den 27 Lautsprechern, die dort aufgehangen sind, die wirklich ein Erlebnis sind. Anderes Beispiel sind Fachtagungen, die stattgefunden haben, wo nur wenige oder nur einer mit teilgenommen hat, sei es juristisch oder sei es zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Das haben wir danach aufbereitet, dass die anderen im Projekt darüber auch etwas lernen konnten. Hörerfeedback. Meine Güte, das habe ich nicht erwartet. Im Projekt gibt es sozusagen diese Folge blind orientieren. Die habe ich einfach mit dem Gerhard aufgenommen. Gerhard Jawrek, selbst blind. Für ihn ist es ein normales Leben, sich draußen blind zu orientieren. Alle anderen im Projekt sind sehende Menschen. Die hatten ja, wie ich, im Gespräch gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist ein sehr langes Gespräch, aber es öffnet einem die Augen, wie man als blinde oder stark sehgeschädigte Person sich in der Umwelt bewegen kann, was es für unnötige Hindernisse gibt, was einen wirklich unfassbar nervt, aber halt einfach Dinge gibt, wo man einfach mal lernen muss, wie läuft das eigentlich ab? Aber ganz erstaunlich ist wirklich diese Erkenntnis, das ist ganz normal für sie, sich so zu bewegen. Sie haben es gar nicht anders kennengelernt. Ich meine, natürlich, man muss unterscheiden, wer war geburtsblind und wer ist erblindet. Aber das ist das normale Leben. Trotzdem ist unsere Aufgabe, unser gesellschaftlicher Imperativ, sich darum zu kümmern, diese Informationen, die die Umgebung uns bereitstellt, auch den Menschen zur Verfügung zu stellen und einfach auch die Umgebung entsprechend anzupassen, dass es nicht zu unnötigen Behinderungen kommt von der Umwelt. Das ist nämlich die Behinderung. Beispielsweise ist so ein Standardfall, die Fakultät für Mathematik hat ein wunderschönes neues Gebäude, sieht man auch beim Modellansatz drauf, wie das innen drin aussieht, mit wundervollen Fenstern, die man nicht öffnen kann. Wie werden die Fenster geputzt? Naja, Alle paar Monate kommt ein Auto hin, was von außen umherfährt und alle Fenster putzt. Und stell dich mal vor, wie dieses Auto abgesperrt wird. Mit schönem Pressierband, was für Blinde nicht erkennbar ist. Jedes Mal laufen Blinde in dieses Auto rein. Schrecklich. Also, es ist katastrophal, weil man weiß nicht, wann die dort sind. Und jedes Mal ist da wieder ein Hindernis, wo die halt reinlaufen. Und das ist halt einfach was Existenzielles, dass der gewohnte Weg nicht mehr geht. Ja gut, und beschreibt gerade, dass der Laster wirklich sehr dramatisch fast 2 Meter angehoben wird und wirklich an den Kopf ein Hindernis wird, wenn das nicht gut abgesperrt ist, was es fast nie ist, weil sie andauernd wieder ein paar Meter weitergehen, um weiter die Fenster zu putzen. Und das Studienzentrum für Sehgeschädigte, wo Gerhard arbeitet, ist direkt neben dem, also fast direkt neben der Fakultät für Mathematik, ist, er ist davon also direkt betroffen.
Aktuelle Hindernisse immer eingetragen werden und jeder Pilot muss die lesen.
Ja, Lothar sagt gerade, es muss doch eine Liste geben, wo Hindernisse aktuell eingezeichnet werden. Ja, muss es geben. Zum Beispiel die Stadt Karlsruhe sollte eine Liste haben von aktuellen Baustellen. Diese Liste gibt es, also die Baustellen. Diese Liste wurde zuletzt, ich glaube 2016 aktualisiert oder 2015. Ich bin aktuell dabei, die Stadt Karlsruhe zu bitten, diese Daten auch wieder neu zu aktualisieren. Es ist einfach in den Verwaltungen noch nicht angekommen, diese Listen regelmäßig zu aktualisieren, weil es bisher niemand genutzt hat.
Die Geschichte, einen Airfield-Tag an diesen Lastwagen der Krankenbitten, weil die Fenster putzt, geht
auch. Lothar hat vorgeschlagen, dass es natürlich auch die Variante gibt, einen Airfield-Tag anzubringen, um halt eine Detektierbarkeit von der Ferne zu machen. Ja, da gibt es Lösungen. Das gibt es an verschiedenen Städten, werden solche Systeme eingesetzt, zum Beispiel an Bussen oder verschiedenen anderen Lösungen. Das ist in der Entwicklung. Das ist in unserem Projekt jetzt nicht drin. Ganz speziell habe ich gerade eine Sache probiert, ob man mit dem Magnetometer im Smartphone oder einem externen Sensor, den man vorne an den Stock anbringt, ob man da was experimentieren kann. Aber das ist nur ein Versuch, weil natürlich diese Autos typischerweise sehr viel Metall haben, ist die Chance hoch, dass man halt mit Veränderung des Erdmagnetfelds doch ein bisschen was erkennt, aber es ist nur ein Nebenfeld, das hat nichts mit dem eigentlichen Projekt zu tun, aber da habe ich sowas mal probiert, dass man das nochmal passiv erkennt. Aber das wäre schön, aber das ist genau der Punkt, wo einfach Verwaltungen, die sind ja nicht von der Stadt Karlsruhe, das sind ja einfach Auftragnehmer zum Fensterputzen, die sehen das nicht als ihre Aufgabe, dort eine Radio Frequency Identity Badge anzubringen. Gut, wenn euch davon was interessiert, hört rein. Es ist spannend, um diesen Podcast geht es. Was ist der Ansatz von Wissenschaftskommunikation? Was ein bisschen mich auch darauf dann führt, warum dieser Podcast so aussieht, wie er aussieht und warum man da einfach auch spezielle Anforderungen hat. Wie sieht die Kommunikation in Drittmittelprojekten traditionell aus? Naja, das traditionelle Standardpaket ist, es gibt vielleicht eine Pressemitteilung beim Projektstart, dann kommt es manchmal vor, dass der Geldgeber sagt, ja, könnt ihr uns ein bisschen Text geben, der auf dem PDF erscheint, dann gibt es vielleicht auf der Homepage des Instituts eine kleine Notiz, wir haben ein tolles Drittmittelprojekt und das ist das Wichtigste, man will Paper veröffentlichen, dass man auf Konferenzen ist. Das ist, glaube ich, der Teil, der am größten ist. Aber ich weiß nicht, ob die Wissenschaftskommunikationsgemeinde das als Wissenschaftskommunikation bezeichnen würde. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst ist das das Hauptmedium der Kommunikation und quasi für den Wissenschaftsbetrieb scheinbar das Wichtigste, was man da herauskriegen kann. Na, und am Ende gibt es noch eine Kommunikation, nämlich den Abschlussbericht. So, leider kennt ihr jetzt nicht viele Drittmittelprojekte, aber ich habe mir mal den Spaß gemacht. Es gibt eine Datenbank, Vökat, wo man aus Deutschland alle abgelaufenen Fördermittel einsehen kann und gucken kann, was ist danach herausgekommen. Gibt es eine Webseite dazu oder ähnliches? Das ist alles extrem kurz. In sehr, sehr vielen Fällen scheint es, dass die Abschlussberichte fast genau die Texte aus den Anträgen übernommen haben. Die Mindestanforderungen dort sind wirklich nichts Besonderes. Also ergänzt natürlich, wir haben es geschafft, was man natürlich auch immer erwartet. Das ist immer ein anderes Thema. Warum müssen Projekte immer erfolgreich sein? Das ist ein ganz anderes Thema. Es gibt halt so Orientierungsinformationen und sehr, sehr kurze Informationen, was geklappt hat, was nicht. Was nicht ist immer sehr kurz. Es wird aber gar nicht darüber gesprochen, wie ist man da eigentlich vorgegangen, außer in den Papern, was nur für eine Fachcommunity ist. Und die Durchführenden, sehen eigentlich keinen Mehrwert darin, überhaupt etwas mehr zu kommunizieren. Ich meine, warum auch? Für sie zählt ja nur diese Publikation und alles andere, wo man vielleicht sagen würde, ja, soll ich jetzt mal einen Text auf die Webseite schreiben oder so? Ja, naja, da haben dann die meisten keine Lust drauf. Das heißt, das Grundproblem, was ich da sehe, es ist keine nachhaltige Auswirkung der Kommunikation. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe sehr, sehr viele Projekte erlebt, die nach Ablauf plötzlich nicht mehr da waren. Man weiß gar nicht, was ist da jetzt eigentlich passiert. Man kann einen Abschlussbericht natürlich abrufen. Und natürlich sind da auch Dinge passiert. Aber also Nachhaltigkeit, da wünsche ich mir was anderes. Da kommt jetzt genau diese Frage rein, kann man das vielleicht ändern durch den Ansatz eines Projektpodcasts? Und ich will jetzt gleich vorwarnen, das ist nicht das Allerheilmittel. Aber es gibt uns eine gewisse Idee, was man anders machen kann. In einem Projekt müssen wir kommunizieren. Und ich meine, das ist jetzt nicht mehr so, dass das, was ich gerade so als diesen Standard vorgetragen habe, dass das heutzutage noch funktionieren würde. Nee. Wenn man heute einen Antrag schreibt, muss man Kommunikation mit hineinnehmen und auch ein Konzept dafür vorlegen. Ich meine, man kann es auch lassen, aber die Chancen, durchzukommen mit dem Projekt, wird geringer. Gut, wenn man nun ein Elektronenrastermikroskop bestellt oder irgendwelche Diamanten beschichten will, mag sein, dass das dann in der Physik nicht oder bei Tiefkühltemperaturreaktoren oder Messgeräten, dass das dann nicht so wichtig angesehen wird. Aber wollt ihr es herausfordern? Ehrlich gesagt, solltet ihr lieber gucken, dass ihr was dazu schreibt, weil im Zweifelsfalle kann es positiv ausgelegt werden oder wenn das andere nicht haben, für diese negativ. Und wie funktioniert es, dass man einen Antrag durchkriegt, zunächst einmal in den Vorrunden nicht rausgeworfen zu werden? Das ist das erste Kriterium. Und dann, wenn man in den letzten 20 übrig ist und es werden 10 genommen vielleicht, dann kommt es auf die Punkte an, wie man da nochmal besonders gut abschneiden kann. Aber ein Antrag rauszuwerfen, das ist das Einfachste der Welt. Und man will den verdammten Juroren und dem Team dort keine Möglichkeit geben, dass man schon im Vorfeld rausgeworfen wird. Wenn das passiert, ja, war die ganze Arbeit umsonst. Und so einen Antrag zu schreiben, das ist richtig Arbeit. Ihr seht es jetzt, wie viele Jahre ist es her, dass ich davon erzählt habe. Und seitdem habe ich das gemacht. Habe das umgesetzt, dass wir jetzt in dieser Situation sind und seit einem Jahr das Projekt haben. Gut, was ist noch eine Eigenschaft von einem Podcast, warum ich das einfach so sinnvoll finde, die reinzubringen? Es ist verdammt niederschwellig. Ich muss nur mit jemandem reden und ich habe schon eine Aufnahme. Natürlich gehört mehr dazu. Man sollte es vorbereiten, nachbereiten, Texte dafür schreiben. Aber verglichen dazu, dass man einen Zeitungsartikel machen will, eine Pressemitteilung, mit allen möglichen anderen Leuten reden will. Also für mich haben sich die Podcasts als in der Erstellung als das niederschwelligste Medium herausgestellt, sobald man erstmal weiß, wie es funktioniert. Da wird es natürlich interessant, Leute, die das noch nie gemacht haben, wie können dann da Kommunikationsabteilungen helfen, dass es dort für die Wissenschaftler etwas leichter wird. Was man aber mit dem Podcast macht, was es vorher nicht gab, ist die Kommunikation des Projekts nach außen. Plötzlich wird innerhalb des Projekts erzählt, was passiert da eigentlich, auf eine bestimmte Art und Weise. Es sind nicht irgendwie Abschlussberichte, sondern man erzählt, was sind die Konzepte? Was ist unser Vorgehen? Der nächste Punkt ist, den ich jetzt gerade ganz stark erlebe, die Kommunikation nach innen. Innerhalb des Projekts bekommen plötzlich die anderen viel mehr darüber mit, was da eigentlich stattfindet, was die Denkweisen sind, warum sie dieses so oder so machen. Sonst bekommt man vielleicht so bei einem Konsortialtreffen so 20 Minuten lang durch einen kleinen Vortrag einen Mini-Einblick und das war's dann. Alles halbe Jahr oder jedes Jahr, wenn man diese Treffen macht. Beim Podcast ist es kontinuierlich. Und das ist bei uns gerade ein ganz, ganz hervorstechender Punkt, der diesen Projektpodcast so wichtig macht. Und letztlich, es gibt den Mitarbeitern eine Wertschätzung für ihre Arbeit. Denn wenn jemand in einem Drittmittelprojekt ist, wie viel fällt da auf euch zurück, außer dem, was ihr euch selbst erarbeitet, indem ihr eine Publikation schreibt? Wenn hingegen jemand sozusagen eure Arbeit durch einen Podcast wertschätzt und auch jetzt im Positiven darstellt, worum es eigentlich geht, was ihr arbeitet. Nicht in dem Sinne eines Protokolls, sondern in dem Sinne, was sind diese Konzepte, die da bei euch vorgehen, diese spannende Geschichte, die in dieser Wissenschaft drin ist. Dann ist es etwas, was die Menschen auch sehr motiviert und mit diesem Projekt auch identifiziert. Und das sind ganz wichtige Punkte, die in der sonstigen Kommunikation eigentlich gefehlt haben. Es ist aber kein Allerheilmittel, weil ein Podcast darf nie alleine stehen. Es muss in einem gesamten Kommunikationskonzept natürlich enthalten sein. Und darüber möchte ich natürlich dann im Folgenden etwas sprechen, und zwar mit dem Blick der Akteure. Wer ist in so einem Projekt, in einem Antrag eigentlich beteiligt und welche Motivation haben die verschiedenen Personengruppen? Zunächst habe ich mal eine Auflistung gemacht, wen wir da eigentlich alles haben. Ganz am Anfang die Antragstellerinnen und Antragsteller, die weit voraus sich mal überlegen, und das ist total verrückt, man braucht vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, um einen Antrag zu schreiben für ein Projekt, was dann vielleicht nochmal anderthalb Jahre später startet, 3 Jahre läuft, und man überlegt sich dann schon alles im Voraus, am besten monats- oder Tage genau, was wann stattfindet und welche Ergebnisse man dann haben wird. Also ihr merkt schon, das ist eine verdammt verrückte Geschichte, und man muss, ja, wie es so schön heißt, visionär sein. Manche sagen, wer Visionen hat, sollte lieber eingeliefert werden. Man muss sich einfach überlegen, was kann man machen und es aber trotzdem auf eine Art und Weise darstellen, dass es überzeugend ist und ja, Chance hat, gegen andere Projekte durchzukommen und trotzdem irgendwo auch sinnvoll ist, weil man muss schon die ganze Arbeit planen. Das später zu ändern, wird immer schwierig, ja?
Ich kenne aber auch die Problematik, wenn man Drittmittelanträgen ist, dass manchmal Anträge oder oft Anträge geschrieben werden für Projekte, die schon gemacht wurden, um die Zukunft zu finanzieren. Weil natürlich die BfG zum Beispiel
nur Sachen finanziert, wo du schon was vorweist. Ja, also gerade kam der Beitrag, oftmals ist es so, dass nur Anträge für Dinge gestellt werden, wo schon etwas gemacht wurde. Da gibt es 2 Seiten der Medaille. Die eine Seite ist, wenn man einen Antrag macht für etwas, was man schon gemacht hat, das darf man nicht. Aber dass man Antrag, also wirklich, das ist illegal. Das ist illegal, das ist verboten, das war Erschleichung von Geldern. Aber hingegen darf man nicht denken, man könnte einen Antrag ins Blaue hinaus machen. Natürlich muss man Vorarbeiten geleistet haben. Man muss plausibel darstellen können, dass man fähig ist, das zu tun und dass die Methoden, die man sich anguckt, das Potenzial haben, etwas zu schaffen. Ganz klar, was typischerweise der Fall ist, ich habe vielleicht in Gebiet A etwas geschafft, was funktioniert, Potenzial hat, im Bereich B etwas geschafft und der Antrag ist dann die Aufgabe, A und B zusammenzuführen. In unserem Fall, die Computer Vision hat es ganz toll schon geschafft, Ampel zu erkennen. Auf der anderen Seite schaffen wir es ganz toll, Software für mobile Endgeräte zu schreiben und die andere Firma kann Braille-Geräte herstellen. Das werfen wir zusammen und machen ein komplettes Konstrukt, was für Synergien erzeugen können, indem wir das tun und sinnvoll für dieses Thema verwenden. Das ist das, wie man es dann zum Beispiel zusammenführt. Aber ohne Vorarbeiten keine Chance, weil man hat nicht nachgewiesen, dass man es machen kann. Und Reputation und das richtige Team. Das sind so die 3 Bereiche, die man vorweisen muss, wenn man so einen Antrag stellt. Antragsteller. Dann natürlich die Institution. Ohne eine Institution, man muss eine Reputation haben, kann man es nicht machen. Und man muss auch dieses Umfeld haben, dass man es überhaupt leisten kann. Bei Firmen müssen die halt gewisse Anforderungen haben, schon lange genug existieren. Startups haben da ein bisschen schwieriger, außer in speziellen Förderungen. Und bei Universitäten müssen auch gewisse Voraussetzungen da sein, Labore müssen da sein, Arbeitsplätze. Dann muss es die Menschen geben, die das dann durchführen sollen. Und die Menschen, die das durchführen, sind die, die ja irgendwas mit dieser Kommunikation zu tun haben. Dann gibt es ein paar herausgestellte Personen, die sich dann irgendwie darum kümmern müssen, dass das Ganze am Laufen bleibt. Projektleiter. Dann gibt es auch Kommunikationsabteilungen, die auch nochmal gerade in diesem Gebiet ein Wörtchen mitzusprechen haben und vielleicht auch mitzumachen haben. Dann gibt es natürlich die Geldgeber, die das Ganze erst ermöglichen, sei es die verschiedenen Finanzierungsorganisationen in Deutschland, BMBF, DFG, Stifterverband, Österreich hat entsprechende Institutionen. Und am Ende gibt es natürlich die Hörerschaft und die Nutzerinnen und Nutzer, die eine Lösung vielleicht nutzen wollen, sei es Menschen aus der Bevölkerung oder Menschen aus der Bevölkerung, die dann irgendwie dadurch beeinflusst werden, was eine Frage fürs ITAS besonders ist, oder halt andere Forscher, die etwas nachher nutzen wollen. Die Antragsteller. Ich habe schon gesagt, Kommunikation wird mehr denn je erwartet. Das heißt, keine Kommunikation reinzuschreiben, heißt, sich die Blöße in einem Bereich zu geben. Und wie gesagt, wenn man einen Antrag durchbekommen, sollte man sich in nichts Blöße geben und zumindest für alles eine Antwort haben, dass man nicht herausgestrichen wird. Ganz wichtiger 2. Punkt, das Gesamtbild muss stimmen. Es funktioniert nicht zu sagen, ich mache Podcast. Und sonst? Natürlich muss man darüber sprechen, wie sieht eine Webseite aus, gibt es einen Blog, wen möchte man ansprechen, wie möchte man das ansprechen. Das sind Dinge, es muss einfach ein stimmiges Bild werden. Das, was ich nur gemacht habe, ist, dass ich in diese typische Art der Kommunikation die Podcasts mit hineingebracht habe, aber auf eine natürliche Art und Weise, wie wir Podcasts verstehen. die Darstellung, wie ein Podcast natürlich jetzt hineinkommen kann und auch noch besonderen Nutzen haben kann, das kann auch mal ein Added Benefit sein. Ich habe da wirklich mir gedacht, so hey, das schreibe ich da rein, weil davon weiß ich was. Und mal so rein in der Größenordnung, 3 Personenmonate ja, selbst von einer promovierten Person damit hineinzubringen in ein 36-Monate-Projekt für eine Kommunikation ist gar kein Problem. Und jetzt überlegt mal, das sind 90 Tage, die ich dafür einsetzen kann, für Podcast-Erstellung. Nein, das ist jetzt gelogen. Ich habe 1 bis 3 Personenmonate geschrieben, natürlich für die gesamte Kommunikation. Aber das ist so eine Größenordnung, die funktioniert. Und genauso auch Equipment, das ist in den Größenordnungen, ich habe vorhin die Gesamtgröße des Projekts gesehen, kein großer Punkt mehr. Es ist wichtiger, dass man darstellt, dass man auch alles da hat, um das umzusetzen, was man dort demonstriert hat. Und wenn man Podcasting betreiben will, könnt ihr euch die Standardausstattung natürlich hineinschreiben. Gar kein Problem, es könnte auch mehr sein, wenn ihr Videos machen wollt. Das ist nicht das Thema. Das Gesamtkonzept muss stimmen. Und wenn das da ist, dann ist das in der Größenordnung problemlos machbar. Aber gut, ich habe dann am Ende dann nochmal so gefragt, ja, wie war denn es eigentlich? Wie wurde denn unser Projekt bewertet? Und ich war ganz überrascht, dass wir halt wirklich sehr, sehr gute Bewertungen bekommen haben. Und dann habe ich auch mal nachgefragt, ja, wie war das denn jetzt mit dem Kommunikationskonzept? Ich meine, eigentlich, ja, da kann man nicht so viel dazu sagen, aber es hat nicht geschadet, so muss man mal so sagen, so gesehen. Wahrscheinlich muss man es nicht so ausführlich schreiben. Es ist wahrscheinlich gar nicht so kritisch. Es muss nur klar sein, es sollte etwas da sein. Aber wer weiß, wie sich das in Zukunft verändert. Die Institutionen müssen natürlich sagen, ja, Kommunikation von Wissenschaftlern, wir haben es auch beim Lothar gehört, das war das Statement vom Singener Kreis, es gibt nichts Besseres als die kommunizierenden Wissenschaftler und das ist ein Aushängeschild. Die müssen sich glücklich schätzen, dass so etwas passiert. Das Problem ist nur, wir sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Idee kommen, das machen zu wollen. Ja, einfach mal so, ist es nicht so leicht, da an Mittel zu kommen oder auch an Zeit dafür. Woher auch? Aber mit einem Start für eine Dokumentation eines Projekts ist es sowohl für die Institution als auch fürs Projekt ideal. Damit lässt sich das als Gesamtkonzept wunderbar umsetzen. Das KIT in diesem Fall, also sozusagen der akademische Partner im Projekt, hat wirklich das gesamte Konzept voll unterstützt. Natürlich muss man sagen, diese Idee für die Podcasts, die kam jetzt sozusagen ja, von uns, von mir heraus, aber sie haben es im Herzen getragen und auch parallel jetzt auch einen eigenen Podcast gestartet, was ich fantastisch finde. Und umgekehrt natürlich haben sie da natürlich ganz viele Ressourcen, die sie erhalten können, über was man vielleicht noch alles sprechen kann. Und natürlich erwähnen sie das auch gerne, dass es so etwas in diesem Projekt gibt, weil tue Gutes und rede darüber. Das gilt für die Institution genauso, denn es ist eine öffentliche Institution, es ist ein öffentliches Projekt. Warum sollen wir der Öffentlichkeit verheimlichen, was wir da tun? Nein, wir sollten es gar nicht tun, nicht verheimlichen, sondern bitte darüber sprechen. Der Blick der Personen, die das durchführen, Forschung und Entwicklung, sei es auf akademischer Seite oder industrieller Seite, die denken sich erstmal, naja, das ist erstmal etwas, was als Ablenkung erscheint und nicht unbedingt so sinnvoll ist. Deswegen sind sie auch immer zurückhaltend. Ja, wenn man aber sagt, komm, 1,5 Stunden, 2 Stunden können wir uns unterhalten, dann bist du fertig. Ich kümmere mich ein bisschen darum, wie man das vorbereitet. Gib mir mal ein Paper, was du gemacht hast. Und wenn ich mit ihnen dann gesprochen habe, ändert sich alles. Sie merken plötzlich, wie es sich die Möglichkeit gibt, über ihre Tätigkeit zu sprechen. Und sie kapieren plötzlich auch den Nutzen. Und mit denen ich gesprochen habe, die hören sich dann auch die anderen Beispiele an. Und wie gesagt, das Gespräch mit Gerhard Javarek über das Thema, wie bewegt man sich als Blinder im urbanen Umfeld, hat den Leuten die Augen geöffnet. Und immer wieder kam das Feedback von denen. Jetzt kapiere ich das erst. Ich meine, man müsste sich eigentlich denken, eigentlich sollte ich es vorher wissen, aber tatsächlich das nochmal wortwörtlich zu hören, live zu erfahren, was er tut, ist fantastisch. Aber nicht nur er. Dann ging das Thema über die Computer Vision. Wie kann man Freiflächenerkennung machen? Genau die gleiche Geschichte. Oder das Thema juristische Begleitforschung. Was für kritische Fragen gibt es aus juristischer Sicht? Oder was für andere Mensch-Maschinen-Interaktionsprojekte gibt es um unser Projekt herum? Konnten wir alles damit kommunizieren und haben da jetzt auch sehr, sehr positives, also Hörerfeedback bekommen, was mich sehr freut, weil genau dafür war es gedacht. Dementsprechend kann ich auch mal sagen, so in der Projektleitung, es ist toll, dass wir die Kommunikation zwischen den ganzen Partnern so wunderbar fördern können und gleichzeitig nach außen auch das Projekt darstellen können. Es gibt eine stärkere Identifikation der Teilnehmenden mit dem Projekt. Es gibt den ganzen einen gewissen Drive. Und interessanterweise, wenn ich jetzt jemanden frage, externes, der zufälligerweise in einem Spezialgebiet arbeitet und ich von ihm Wissen erfahren kann, ist große Bereitschaft da, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Siehe letzte Podcast-Folge. Und daraus haben sich gleich ganz andere neue Anknüpfungspunkte ergeben, die super sind. Also wer sich interessiert, kann ich bis ins Technische gehen, aber wunderbar, freut mich sehr. Die Kommunikationsabteilungen sollten die Möglichkeit bieten, also auch Wissenschaftler zu unterstützen, Wissenschaftlerinnen so etwas zu tun, auch in den Anträgen zu machen. Die Frage ist jetzt natürlich, sollten sie einfach nur Dienstleister oder Auftragsnehmer sein oder sogar Projektpartner? Also ehrlich gesagt, es wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht funktionieren, auch noch die Kommunikationsabteilung als Projektpartner mit reinzunehmen, auch wenn es nett wäre, ja? Nein, also unseren Podcast machen wir komplett autark. Die Idee ist jetzt eigentlich spezieller. Wir haben ja hier den Fall, dass wir ja auch Mitarbeiter von Kommunikationsabteilungen haben, dass man auch diese Rolle sehen muss, wie könnte man das denn machen, wenn nicht zufälligerweise jemand im Projekt ist, der das schon selbst tut. Angenommen, Zeit für Wissenschaft würde für ein Projekt angepasst werden und halt nochmal so ein Zeit für Projekt XY. Dann wäre sie natürlich ganz stark damit drin. In unserem Fall kümmere ich mich darum, dass das halt akkurat, wissenschaftlich, akustisch und sinnvoll abläuft. Wir haben die Unterstützung, dass wir es auch so machen können. Aber in dem Fall, wo eine stärkere Zusammenarbeit da ist, also nicht nur, wie wir profitieren gegenseitig voneinander, wir referenzieren aufeinander, sondern man arbeitet noch stärker zusammen, in dem Fall Auftragnehmer oder Begleitung oder ähnliches, da könnte es nochmal ganz anders aussehen. Das möchte ich einfach sagen, das ist bei uns ein bisschen anders, als wie es sonst wahrscheinlich aussehen könnte, weil ich einfach Podcaster bin. Daher kommt es von mir, was auch kleine Probleme aufwirft, aber da komme ich am Ende zu. Was natürlich besonders interessant ist, es liefert Material. Wenn dann mal wieder die Kommunikationsabteilung fragt, ja, aber was können wir denn Berichte schreiben, wo können wir denn mal was in die Zeitung bringen, ist da eine ganze Liste von Topics, wo sie mal reingucken kann. Also ich würde sagen, das ist doch eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn man so Zugriff auf sowas hat, wenn es die Wissenschaftler erstellen. Melanie lächelt und stimmt mir zu, das freut mich sehr. Aber auf jeden Fall, man sollte sie definitiv mit einbeziehen, weil dafür sind sie da und sie möchten darüber auch informiert werden. Dann gibt es natürlich Geldgeber und Träger und da muss ich sagen, in diesem Projekt, mir hat es die Schuhe ausgezogen. Wir werden jährlich eingeladen zu Vernetzungstreffen und es wurde auch noch bekräftigt, bitte Herr Ritterbusch, wir wissen, dass Sie das Projekt vertreten, aber es wäre noch toller, wenn von jedem Partner mindestens eine Person mit dabei ist. Das Kritische ist dabei, dass das natürlich Reisekosten nach Berlin beinhaltet, von denen wir alle nichts wussten und auch nicht in diesem Projekt jetzt so direkt genehmigt wurden. Ich befürworte es aber natürlich sehr, dass sozusagen der Geldgeber oder der Projektträger so eine Kommunikation zwischen den Projekten, Kommunikation nach außen, da sind auch Fremde eingeladen, sich das anzuschauen, was die Förderungen dort machen, das zu fördern und auch zu machen. Die machen jetzt eigene Initiative und gehen dem entgegen, dass Projekte so verschwinden und sich nicht vernetzen. Und da ist bei uns natürlich ganz spannend, dass wir quasi das jetzt auch noch ergänzen können und ich umgekehrt von diesen Kongressen, von diesen Features, von diesen Treffen wiederum Inhalte bekomme, die ich dann intern über die Podcasts weiter kommuniziere. So haben wir jetzt diese Mensch-Technik-Iteration, mehrere Kongresse und einen hatte ich jetzt, bin gespannt, was bei den nächsten ist und wie gesagt, jetzt werden da wohl auch mehr von uns mitkommen. Aber keine Frage, die werden das sehr positiv sehen. Und dann gibt es natürlich diese große Menge von Hörenden und Nutzerinnen und Nutzern. Die hören sich natürlich sowas an, der Wissenschaftspodcast wegen Interesse an Wissenschaft und Technik. Es ist eine Information für Betroffene, was gibt es für Technik und Betreuende. Ganz wichtig, speziell in unserem Projekt, Sichtbarmachung von den Herausforderungen, das Bewusstsein dafür da ist, welche Probleme Blinden gegenüberstehen, oftmals sogar unnötig, wie zum Beispiel, also das Beispiel mit dem Fensterputzer ist wirklich sehr schön. Aber es hilft auch, das Projekt lebendig zu machen. Für jetzt und für die Zukunft. Und das erhoffe ich mir, dass dieses Projekt insgesamt einfach dadurch auch in der Retroperspektive erlebbar ist und erlebbar ist, wie Menschen daran gearbeitet haben, Menschen sich Gedanken gemacht haben. Und letztlich werden wir damit auch in dem Projekt Dokumentation, Tutorials und Hilfen umsetzen, was hier jetzt natürlich etwas speziell ist und eigentlich ideal dafür geeignet ist, weil für blinde Personen sind Podcasts einfach ein ganz normales Mittel, sich zu informieren. Und wir können das einfach auch in unsere Applikation mit einbetten und man kann Tonsignale bringen, worüber ich auch schon vorher gesprochen hatte. Fazit. Was habe ich persönlich für Erfahrungen gemacht? In diesem Projekt war ich Antragsteller, ich mache Projektmanagement, ich mache Kommunikation und ich mache Durchführung. Meine Güte, da habe ich mir was aufgeheizt. Es wäre ganz schön, wenn man das ein bisschen mehr verteilen könnte, aber momentan ist das halt so gekommen, hat sich so entwickelt. Kommunikation bedeutet natürlich, ich habe eine komplette WordPress-Seite aufgebaut, ich kümmere mich darum, dass die Leute für den Blog mir Artikel schreiben, ich kümmere mich darum, dass diese Podcasts mit drin sind, gleichzeitig, und ich versuche das auch zu kombinieren, halte ich die Leute bei der Stange, dass wir vorankommen und ja, bin auch selbst im Implementieren, im Design, am Schreiben, Dokumentationen und Sprachen entwickeln, das ist eine Menge und ich muss sagen, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mehr Produktionen schaffen würde, weil Themen gibt es genug, aber das alles zu machen ist auch ein Erlebnis für mich, aber natürlich, ich gehe da auch einen Weg voran, das muss man auch mal erleben und was ich ja sehr befürworten kann, ist einfach, dass wir so tief uns mit den Partnern auseinandersetzen können und diesen Informationsaustausch machen können, das hatte ich so nicht erwartet und gibt noch sehr viel mehr Inhalte. Interessant ist aber auch, diese ideale Ergänzung mit Blogbeiträgen, was nicht an Podcasts gelaufen ist, ist durch Blog-Einträge gelaufen. Da haben die Partner mal dort ein Treffen gehabt, mal dort ein Event gehabt und liefern dafür Blogbeiträge. Das ist fantastisch und wir haben jetzt sozusagen das, was wir da an weniger Aufnahmen bisher haben und wir werden in Zukunft noch mehr machen, einfach ergänzt durch Blogbeiträge, was einfach nochmal das Ganze anreichert und ihr könnt euch eure Webseite angucken, ihr werdet eine Menge über das Projekt erfahren. Insgesamt ist das Fazit, Podcast als Wissenschaftskommunikation in Projekte einzugliedern, das passt. Es war nicht nur eine wirre Idee, sondern es ist wunderbar platzierbar und finanzierbar und bringt Vorteile, die ich vorher nicht gesehen habe, die, ja, Thema Hörerfeedback, plötzlich möglich machen und natürlich sehr gut eingesetzt werden können. Dann ist natürlich der nächste Punkt, wo kann man das noch alles machen? Es gibt verschiedene Anträge, die ermöglichen, nachträglich Kommunikationsmodule aufzusetzen oder nachträglich zu definieren. Das sind besonders Anträge in Deutschland der DFG. Dort gab es sogar mal eine Beschwerde der DFG, dass sie gesagt haben, die Kommunikationsmittel werden nicht abgerufen. Und wir können aus eigener Erfahrung sprechen, da schaue ich zu Gudrun. Es gibt auch in der Mathematik DFG-Anträge, die wir kennen, wo auch das Kommunikationsmodul nicht abgerufen wird, wo genug drin ist, um auch solche Ansätze zu probieren, finanziert, Arbeitszeit und Geräte, um so etwas umzusetzen. Gradiert ein Kolleg hat bei uns auch gerade gestartet, da werden auch diese Aspekte umgesetzt. Es gab Workshops dazu, wie kann man es im Podcast nutzen. Da ist es so, dass sie noch stärker dazu übergegangen sind, Blogbeiträge, also auf eine fantastische Art und Weise zu machen. Wir werden sehen, ob wir in Zukunft noch mehr auch Podcasts machen werden, weil die Kompetenz ist im Haus. Da gibt es auch die Möglichkeit, sowas zu machen. Und ich finde es auch fantastisch, dass wir hier auch direkt Vertreter haben, die sich genau deswegen zu uns gesellt haben und fragen wollten, was kann man da machen. Man muss ganz klar sagen, da muss man auch das eigene Medium finden, wie man es sinnvoll umsetzen kann. Es ist noch tiefer im Wissenschaftsbereich als sozusagen die Bildungspodcast, aber wir haben schon über Referenzierbarkeit gesprochen. Da gibt es einfach auch schon Vorlagen, verschiedene Beispiele, wie man das gut machen kann. Und man muss dann auch den Weg finden, wie man es sinnvoll umsetzen kann. Ich kann nur Beispiele bringen. Die Mehrfachnutzung, die Nutzung generell muss in einem Kommunikationsmix sein. Der Podcast kann niemals alleine stehen. Es muss diese ganze Kanon, Presse, Webseite, Gespräche, wenn Sie jemand anfragt, kann ich mal ein Statement von Ihnen haben, das gehört natürlich alles dazu und das darf man nicht vergessen, was aber fantastisch ist, ist eben genau dieser Punkt der Mehrfachnutzung, interne Kommunikation wird durch Podcast verbessert. Meine Hoffnung, die ich bisher noch nicht belegen kann, ist, dass wir das Projekt langfristig dadurch am Leben halten und langfristig auch im Gedächtnis halten. Ich bin davon überzeugt, dass wir am Ende etwas herausbekommen werden, was Menschen helfen kann. Und wenn Sie das für ein paar Jahre nutzen können, wäre es super, wenn Sie dann auch den Blick zurücknehmen können und erleben können, wie es eigentlich dazu gekommen ist, um zu verstehen, warum das eine oder andere so aussieht. Und wenn jemand was Besseres entwickelt, hat er auch nochmal direkt an der Hand, was wir uns eigentlich dabei gedacht haben, was weit über das hinausgeht, was in Publikationen drinsteht. Ja, damit möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ich kann natürlich allen Themen nochmal viel mehr erzählen, aber ich glaube, das reicht völlig für heute.